Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Achim!
Hallo Dominik!
Willkommen bei den viereckigen Augen Star Trek Podcast.
Hallo. Das fällt mir ein...
Ich habe nicht dich begrüßt, sondern...
Achso, unsere Zuhörer.
Ja, genau, die Zuhörer.
Hallo Zuhörer. Ding! Das sind die ersten drei Töne des Intros.
Okay.
Das ist so ungefähr.
Das ist das Ende. Wir sprechen Folge 4, Staffel 1. Kennst du den Folgentitel noch?
Nein.
The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Was ist der deutsche Titel? Richtig, Achim. Es gibt keinen deutschen Titel. Seit den letzten beiden Folgen gibt es keine deutschen Titel mehr. Nur die ersten beiden Folgen hatten deutsche Titel. Danach wurden immer die... Context is for Kings, hieß auch im Deutschen. Context is for Kings. Was hat das zu bedeuten? Spekulieren wir eine Runde? Nein, keine Ahnung, was es. Also, ich weiß nicht, warum sie sich die Mühe gemacht haben, dann aber die ersten beiden, das vulkanische Hallo und die Schlacht bei dem Doppelstern, das zu übersetzen, wenn sie jetzt nicht den Rest auch noch machen. Na gut, das ist erstmal der Folgentitel. Wir gehen dann wahrscheinlich in der Folge irgendwie darauf ein, was er bedeuten sollte, könnte.
Möglich. Ja, da musst du mich dann nochmal drauf ansprechen.
Ja. Also, soll ich mir aufschreiben? Hast du noch was zu sagen? Ja, wir steigen in der Folge mit einem ganz interessanten Einstieg ein. Und zwar, es hat mich sehr ein bisschen an die Badlands erinnert. Also dieses die Replikation der Uniform. Das ist nämlich.
Ah, ja.
Und es wird so auf so einer Mikroebene gezeigt. Oder
Nahebene. Ja, was dachtest du, was das ist, als du das gesehen hast, dieses...
Ich habe mir erstmal, ich dachte an Weltenzerstörerwaffe, Genesis und die Badlands gedacht. Im Star Trek-Kontext. Ich dachte, das wäre.
Die Badlands? Ach, ich weiß, ja.
Weil da auch
am Rande des Universums.
Nee, die Badlands von DS9. Da, wo der Marquis lebt und. Das ist so Feuer und da gibt es auch so Feuersäulen, die dann immer so nach oben und unten schießen.
Ja, mich hat es an die Vija-Wolke erinnert irgendwie.
Ah, okay.
Weil, ja, eigentlich sah es so ein bisschen aus wie das Innere einer Mikrowelle mit den ganzen Blitzen, fand ich so.
Okay.
Dann dachte ich auch an eine große Waffe und große Waffe, da kam mir irgendwie Vija in den Sinn, da war ja auch viel mit Lichtblitzen und sowas. Ja, und war dann überrascht, dass es einfach nur die Materialisierung des der Uniform ist.
Ja, das fand ich... das
Replikation.
War, genau, Materialisation. Ich glaube, sie sagen nicht Replikation. Ja, das war ein interessanter Einstieg, weil ich dachte mir schon, oh mein Gott, was zeigen sie uns jetzt? Eine abgefreakte Welt, wo nur Stürme sind und... Ja. Man darf nicht zu lange drüber nachdenken, irgendwie, was dieses Replikationsding soll und warum das in deren Quartier ist. Wozu haben die das? Um sich Gegenstände zu machen?
Vielleicht ist es ja speziell für Kleidung. Damit sie sich den Kleiderschrank sparen.
Ah. Nein, ja, das kann. Es gibt da wirklich keinen Schrank in diesem.
Es gibt so große Kisten, da stehen auch deren Namen drauf, zumindest von Sylvia Tully. Steht groß drauf, da wissen wir dann auch schon.
Man spart sich die Wäscherei. Also einige Orte an einem Schiff würden dann tatsächlich wegfallen.
Die große Wäschekammer. Wäscherei.
Ja, Wäscherei. Irgendwie, dann musst du ja nicht die dreckigen Unterhosen die ganze Zeit durch die Gegend laufen lassen, sondern replizierst dir jeden Tag einfach ein
Shirt. Einen frischen Schlüpper.
Einen frischen Schlüpper, genau. Richtig.
Ja, und am Ende des Tages tut man das da rein?
Genau, dann wird das entmaterialisiert.
Vaporisiert. Oder?
Ich glaube, so aus in seine Bestandteile, aus...
Energie?
Vielleicht.
Woraus wird das überhaupt gemacht, das Ganze? Da wollten wir jetzt nicht zu sehr da einsteigen, glaube ich, hat es so gesagt. Ne?
Ja, man dachte irgendwie, ist ein bisschen unklar. Es scheint mir sehr luxuriös zu sein, an sich so einen eigenen Replikator im Zimmer zu haben.
Aber muss man sich ja teilen.
Das stimmt. Ja, okay. hat sich ihr neue Uniform repliziert und wir sehen auch gleich, oder wir hören dann, dass sie noch keinen Rang hat, aber jetzt Mitglied der Crew ist. Ja, genau, Tilly kommt. Was?
Zu der Uniform hätte ich gerade noch, da war mir eine Sache aufgefallen, ich hatte versucht, Streifen zu zählen. Sie haben ja an der rechten und linken Schulter sind Streifen. Bei ihr waren sie jetzt Silber, bei den ich weiß nicht, ob auch bei allen Brückenoffizieren, aber einige haben halt auch goldene Streifen.
Ja, genau, Gold ist Kommandooffizier. Bronze ist Operationen, also im Sinne von Red Shirts. Und Silber ist Wissenschaft, das was blau in TNG ist.
Ja, hatten wir auch schon einmal gesagt. Bloß die Anzahl der Streifen war halt... Ist mir aufgefallen, dass Lorca auf jeden Fall und ich glaube auch der erste Offizier haben jeweils 5 Streifen.
Ah, okay.
Und sie hatte definitiv nur 4. Kann ja auch sein, dass Männer 5 haben und Frauen nur 4. Wäre auch möglich, ich müsste jetzt nochmal
Gleichstellung im Star Trek-Universum.
Ja, vielleicht aber auch einfach so die unteren Ränge, weil das nämlich noch meine Idee war. Wir hatten, glaube ich, schon mal gesagt, man kann nicht erkennen unbedingt oder nicht so offensichtlich, welchen Rang die jeweils haben. Ob es sich vielleicht dann...
Das sieht man nur am Badge oder so wie ich das gesehen habe, sieht man das nur an dem Kommunikator. Naja, ist ja kein Kommunikator, was ist denn das jetzt? Nur an dem Abzeichen, wie viele Punkte da drin sind. Und da muss man schon wirklich sehr nah rangehen.
Was ja an sich für eine Schlacht gut ist.
Alle sind gleichgestellt, oder?
Naja, nee, also dass man das nicht so gut erkennt, das ist ja immer so die Sache.
Ach so.
Aus Sicht der Feinde, wenn man gleich erkennt, wer da der Oberste ist, dann will man ihn da gefangen nehmen oder töten. Und wenn man das halt eben nicht erkennen kann, dann ist es ja von Vorteil. Deswegen wird, glaube ich, im Feld nicht salutiert, dem Vorgesetzten.
Schon wieder eine unklare Vergangenheit geschaffen. Vielleicht könnte das ein Ziel sein. Schickt uns Achims Beruf. Was ist er? Serienmörder? Tilly kommt dann auf jeden Fall. Achso, wir sehen noch so ein. Sie benutzen Hologramm für alles, auch als Spiegel.
Naja.
Das sehen wir kurz.
Auch den Spiegel hatte ich irgendwie dem Ganzen abgenommen. Und dann war ich auch da überrascht,
dass es
den Spiegel ausschaltet.
Ja, genau. Ja, das Hologramm sah auch deutlich besser aus als die anderen so leicht verwaschenen Hologramme, die wir sonst sehen in der Folge. Das könnte auch dann an Live-Übertragung und so weiter. Ein Lag. Es gibt einfach ein Ping. Ping und Lag bei der Übertragung. Und Tilly kommt auf jeden Fall rein. So, jetzt habe ich es mal endlich ausgesprochen. Und hat was von der Post abgeholt für sie.
Der Paketbote war da. Du warst aber nicht da. Ich habe es angenommen.
Unter der Dusche. Und deswegen habe ich dich gerettet und habe es abgeholt. Kein Problem. Mache ich gerne. Okay, halt die Fresse, Tilly. Und sie muss sich das Ding piepst.
Ja.
Und sie sagt auch noch, ja, das Ding wird nicht aufhören, bevor du nicht das geöffnet hast. Und es piepst tatsächlich die ganze Folge lang, denn erst am Ende öffnet sie es. Und man hört es die ganze Zeit im Hintergrund, wenn sie im Quartier sind, dass es piepst. Das ist mega anstrengend.
Ich habe nicht so sehr darauf geachtet. Mir ist nur der Tribble immer wieder noch aufgefallen.
Den habe ich schon wieder nicht bemerkt.
Gesehen habe ich ihn nicht, aber man hört ihn.
Hat er mitgegessen?
Hoffentlich nicht. Ja, es piept.
Es piept, genau. Und sie identifiziert sich und die Föderation hat ihr den letzten Willen von Philippa Georgiou geschickt. Warum erst jetzt, ist die Frage, so ein bisschen. Dürfen Gefangene keinen letzten Willen annehmen? Hat der Paketbote sie nicht gefunden in ihrer 6 Monate dauerten Gefangenschaft?
Wir erfahren ja am Ende, was es ist. Mhm. Hat einfach die Bergung des Ganzen auch noch gedauert, dass sie halt...
Ob es
dann was halt Bergung natürlich gab? Aber auch... Ja, muss es ja. Es war ja auf dem Schiff.
Ja, ja, genau, richtig. Es war auf dem Schiff. Aber dann haben sie offensichtlich nicht so viel anderes geborgen.
Nee, also nicht so die wichtigen
Sachen. Genau.
Vielleicht war das so ein kleines Mini-Shuttle, die... von der Familie, um halt den letzten Willen zu vollstrecken. Ah, wir sammeln das mal schnell ein, was wir hier brauchen und verschwinden wieder und dieses riesen Klingonenschiff lassen wir da einfach mal so stehen und...
Ja, auch das Schiff an sich schleppen wir nicht ab oder zerstören es oder so.
Ja.
Was wir sonst vielleicht mit Schiffen machen. Man darf bei der Serie tatsächlich nicht so tief nachdenken. Ja, sie erfährt, dass es der letzte Wille ist und nimmt es nicht an und steckt das erstmal unter das Bett. wird auf die Brücke gerufen und begegnet im Turbolift, der diesmal mit Ansage kommt. Das fand ich ganz interessant. Sonst stehen sie immer davor und warten einfach und irgendwann taucht der Lift auf. Und hier ist so ein Countdown, bis der Lift dann erscheint.
Ich dachte sogar, es wäre für die Etage.
Ist bis auf Null gegangen tatsächlich. Und dann, Das schien mir sinnvoll zu sein. Und dann begegnet sie Saru, glaube ich.
Eigentlich irgendwie immer.
Ja, der hängt da einfach vor der Brücke auch viel rum.
Ja, also wenn sie auf dem Flur unterwegs ist, dann begegnet sie ihm.
Er stalkt sie vielleicht. Ja, dann kommen wir nochmal werden nochmal die Ganglien erwähnt. Einem von fünf Mal sehr wichtig. In dieser Folge. Jetzt wird uns nochmal gezeigt, was sie können. Und ja, es ist ein Zeichen von Nervosität. Zumindest hier ist es noch ein Zeichen von Nervosität und dass die Ganglien sich mal beruhigen sollen. Und er sagt, ja, mit ihm wurde das nicht abgesprochen und dass sie hier auf dem Schiff jetzt ist.
Ja.
Allerdings wird auch vieles anderes nicht mit ihm besprochen, wie zum Beispiel, dass eine Gefechtsübung gerade stattfindet auf der Brücke. Denn da ist er auch überrascht oder scheint zumindest überrascht. Und auch als erster Offizier. Vielleicht sollte er irgendwie seine Crew darauf vorbereiten, dass es
Gefechtsübung ist. Okay, überrascht.
Er taucht zumindest auf und beide gucken, was ist hier los? Ist hier gerade ein Gefecht? Warum wurden wir nicht gerufen? Captain Lorca will nämlich die Crew auf Vordermann bringen.
Oh.
Ja. Und sie versagen gegen zwei Bird of Prey.
Ja, hatte ich jetzt aber auch nicht. Also war irgendwie. Mir war es gleich klar, dass es nicht echt ist, weil sonst hätten wir vorher schon.
Ja, was gerüttelt gespürt. Ich dachte.
Ja, und auch ein Alarm. Also es war halt irgendwie. Es war ja nur Alarm auf der Brücke. Und warum sollte jetzt die Brücke irgendwie den Rest des Schiffes davon fernhalten, dass da mal ein Gefecht stattfindet? Also von daher musste auch den beiden, die da ankommen,
wahrscheinlich
gleich klar sein, die werden ja Holo-Programme scheinbar irgendwie kennen.
Mhm. Ja, Ziel der ganzen ist nochmal zu dieser Simulation, ist halt zu zeigen, okay, sie sind einfach noch nicht bereit, noch nicht vorbereitet und es sind alles Weicheier hier auf dem Schiff. So mehr oder weniger drückt das auch locker aus, dass es schlechter ja jetzt auch nicht mehr ginge.
Mhm.
Es war so ein bisschen unklar, warum das Schiff jetzt so im Arsch ist. Naja, weil es sind jetzt nur zwei Bird of Prey und diese Bird of Prey sehen wirklich sehr klein aus.
Ja,
allerdings waren die Bird of Prey schon immer stark.
Von kleinen Schiffen sind halt wendiger und schneller und können halt irgendwie. Sind ja nun mal auch Kampf. Ist ja eine Kampfrasse, die das halt nur einfach auch ein bisschen besser beherrschen, vielleicht auch bessere Waffen haben. Und,
Ja, Lorca sagt auf jeden Fall nochmal, Forscher müssen jetzt zu Kriegern werden und schnappt sich deswegen auch gleich Burnham und bringt sie in sein Labor.
Ja, aber die Begründung ist ja, wenn sie jetzt, er sagt dann ja, was sie jetzt für einen Antrieb haben.
Mhm.
Den?
Moment. Transluzierender Sporenantrieb.
Dass sie da, wo sie überall mit hinspringen, ob nun über Kronos oder sonst irgendwo hinter die feindlichen Linien, dass sie dann halt auf sich alleine gestellt sind. Dass sie dann halt eben selber klarkommen müssen. Sonst bringt ihnen das Ganze nichts. Denn es ist schön, wenn sie da sind, aber hat dann ja keinen Zweck.
Ja, was so ein bisschen kurzfristig gedacht ist, denn dieser Sporenantrieb könnte ja dann auch in andere Schiffe installiert werden, wenn das mal ordentlich funktionieren würde.
Nee, das haben sie auch gesagt, dass...
Wir sehen auch, warum es nicht funktioniert.
Dass um diese Antriebstechnik herum das Schiff gebaut wurde. Denn Stamets sagt ja, dann gehe ich jetzt, also das ist ja in der nächsten Szene, dann haue ich jetzt ab und nehme alle meine Forschung und alle meine Sachen mit.
Ja.
Und da sagt er, nö, das ist jetzt, also Lorca sagt, das ist Föderationseigentum und das Schiff wurde um diese Technik herum gebaut. Es dreht sich ja alles mit und bewegt sich da und deswegen können sie es halt nicht einfach mal eben irgendwo anders einbauen. Das heißt, sie müssten, wenn dann, solche Schiffe bauen.
Ja. Ja, stimmt, richtig. Also, dass sie jetzt erstmal auf längere Sicht, bis sie neue Schiffe gebaut haben, was bei der Föderation ziemlich lange dauert.
Ja, aber scheinbar auch irgendwie innerhalb von 6 Monaten möglich ist.
Ja, oder die haben sie vorher schon in Planung, weil diese Technologie haben sie jetzt nicht erst seit dem Krieg.
Nee, das nicht, aber
haben sie nur vorangetrieben einfach, ne? Das ist ein bisschen unklar, was so immer so lange dauert. Also ich hatte früher so ein großes Enterprise-D-Plakat und da standen dann auch die Bauzeiten von den Schiffen mit dabei. Das waren immer so 3 bis 5 Jahre, die so für eine Enterprise gebraucht wurden. Mhm. Was mir damals realistisch erschien, aber ja.
Was ich würde meinen, dass es so...
Die können Dinge replizieren, die können im Grunde auch das ganze Schiff replizieren.
Dass es vergleichbar wäre mit dem Bau eines Kreuzfahrtschiffes. Mhm. So von der Länge her. Bis dann alles so eingerichtet ist, Motor,
Kabinen. Ja. Ist ja auch immer irgendwie schwierig. Bei jedem neuen Schiff gibt es dann erstmal Antriebsprobleme, die behoben werden müssen.
Ja.
Und
zumindest bei einem neu entwickelten Schiff. Mhm. Wahrscheinlich so diese ganzen, die sie dann schon ein paar Mal hatten, dann ist halt auch...
Ja, oder bei Umbaumaßnahmen. Ich weiß, dass irgendwann die, in irgendeinem Star Trek-Film war das Schiff einfach noch nicht so bereit, weil es gerade umgebaut wurde, umgerüstet wurde.
Ja, und Star neue Trek Crew. 1 sogar. Ja, das war der erste.
Ja. Und da lief noch nicht alles so, auf jeden Fall so rund. Und sie konnten nur auf Warp so und so fliegen. Erstmal bringt er auf jeden Fall Lorca sie in sein Labor und erklärt ihr, ja, hier sind alles Forscher und ich erforsche den Krieg und das sind die gefährlichsten Waffen der Welt. Ach, ja. Mhm. Und ich will besser werden. Ja, habe ich jetzt nicht, ja, okay, habe ich überhaupt nichts zu sagen, außer das Labor erklärt sich dadurch so, das ist nicht einfach nur unheimlich, wo man da ständig Waffen hat und so und zeigt ihr den Ripper oder zeigt ihr Ripper. Ein Tardigran oder so ähnlich. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Ist eigentlich ein mikroskopisches Wesen oder zumindest einem mikroskopischen Wesen auf der Erde sehr ähnlich, was da jetzt halt in groß rumläuft.
Mhm. Und möchte gerne... Ja, genau, das fand ich auch noch ganz interessant. Das war... Und zwar in der letzten Folge wurde uns das so ein bisschen als Geheimnis verkauft, so als wenn er das Viech auch vor den Leuten versteckt. Mhm. Ne? Also oh, haben sie unseren Gast transportiert, fühlt er sich wohl und dann ist er da im Dunkeln. Er erklärt das aber damit, dass das Viech gerne im Dunkeln ist, genauso wie er. Es kann kein Licht ertragen. Und ja, dass er es gerne für den Kriegseinsatz ausschlachten lassen möchte. Was machen die Krallen? Können
Schiffshaut verstärkte Wände zerschlagen und ein Phaser, der auf Töten gestellt ist, kann seine Haut nicht durchdringen.
Mhm.
Bitte erforschen und Waffen draus machen. Dafür ist es nur. Das ist der Auftrag und ja.
Genau, und weil nämlich Burnham ist Xeno-Anthropologin und das ist eigentlich ihr Kerngebiet. Sie hat Quantenphysik noch so nebenbei gemacht, ne? So als Aufstockerkurs. Und eigentlich ist sie Xeno-Anthropologin und deswegen kann sie hier ihre Kräfte besser einsetzen. Das erfüllt so ein bisschen das, was ich letztes Mal gesagt hatte. Jede Folge ein neues Forschungsprojekt.
Mhm.
Denn letztes Mal noch am Antrieb gebastelt und jetzt bei was ganz anderem, was vielleicht aber später was mit dem Antrieb zu tun hat. Ihr wird noch Commander Landry zur Seite gestellt. Das ist die Battlestar-Frau. Locker meint irgendwie, dass sie sich ganz gut ergänzen.
Und naja, und Landry soll aufpassen, dass sie halt auch wirklich die Arbeit zielführend macht.
Mhm.
Eben das Ziel, Waffen zu entwickeln und nicht dann sich in anderen Unwichtigkeiten verstrickt. Ja. Zum Beispiel die Erforschung dieses Wesens.
Ja, Landry möchte es dann auch ganz gerne sehr schnell vorantreiben und kommt auf die gute Idee, wir hacken ihm jetzt erstmal eine Klaue ab und dann kannst du das mal näher angucken, musst das nicht mit dem Scanner machen.
Das Ganze ist ja aber befeuert. Ich glaube, da gab es schon die Nachricht von der Delizium-Mine.
Genau.
Dass die angegriffen werden und der Schild nur noch so und so viele Stunden hält.
Ja, 5 Stunden irgendwie oder 6 Stunden. Genau, sie müssen sich jetzt ein bisschen beeilen, aber naja, das Beeilen hat eigentlich auch nichts konkret damit zu tun mit dem Viech. Also bei die Klauen können sie ja jetzt nicht spontan ansetzen, an Torpedo binden, die Klaue und dann durch...
ein Bohrtorpedo.
Ja. Aber ja, sie ist dadurch nochmal extra motiviert und sagt, wir müssen vorankommen. Lorca will Resultate sehen und das ist das Einzige, was Lorca interessiert. kriegen noch so ein bisschen mehr Einblick in den Charakter von Lorca. Halt, Vergangenheit interessiert niemanden, sondern nur, was kann er für dich, was kannst du für ihn tun? Mhm. Das Einzige, er will die Crew vorantreiben. Und das macht auch mit dem Stamets so. Ja. So, sie kommt auf die geniale Idee, da Schlafgas einzuleiten.
Schlafgas, echt?
Ja, so. Ja.
Achso, sedieren sie es.
Genau.
Ja.
Und ihm dann eine Klaue abhacken zu wollen. Dazu schnappt sie sich so ein Phaser und irgend so ein Buttlet, so ein Buttlet-artiges.
Scharfes Skalpell.
Ja. Anstatt zu gucken, ob das Viech denn nun wirklich eingeschlafen ist oder ob es überhaupt darauf anschlägt, öffnet sie das Teil, das Viech springt raus und versucht zu entkommen. Also ist nicht aggressiv, das sagt nämlich auch Burnham vorher, dass man nur auf dem... sie beurteilen das Ding nur aufgrund eines einzigen Vorfalls und wink wink, sie meint damit mich eigentlich. Sie haben mich auch nur falsch bewertet. Und dass das Ding überhaupt nicht aggressiv ist. Der Computer stimmt ihr da weitestgehend zu und sagt, es gibt überhaupt gar keine Anzeichen für aggressives Potenzial bei dem Ding. Passive Nahrungsaufnahme findet statt und hat keine Wutunterdrückungsporen oder so. Ja. Landry kommt auf jeden Fall auf die Idee, dann einfach mit einem nochmal mit dem Phaser auf drauf zu schießen, obwohl sie explizit dafür gedacht war, die Haut zu erforschen, die phaserresistent ist. Naja. Wenn man nichts anderes hat, dann muss man halt mit dem Phaser arbeiten und wird dadurch von dem Vieh angegriffen. Burnham rettet sie.
Naja.
Also Burnham kann das Viech wieder zurück in seinen Käfig bringen.
Indem es sagt, Computer, Licht auf Maximum. Und das Viech zieht sich in die dunkle Höhle zurück.
Ja. Und noch ein Notfalltransport tatsächlich. Medizinischer Notfalltransport.
Ja.
Aber zu spät trotzdem.
Es war halt nichts zu machen.
Nee. Haben sie. Ja, ist tot.
Da
sehen wir den Doktor, genau. Wie fandest du den Tod?
Überraschend. Ja. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Weil sie halt, sie war halt das die böse zweite rechte Hand irgendwie.
Ja.
Die zweite böse rechte Hand.
Ja, und ist Commander, also relativ weit oben in der Hierarchie. Nicht Nummer 1, aber dann wahrscheinlich Nummer 2 oder so.
Ja, Sicherheitschefin halt.
Ja, genau, Sicherheitschefin. Und dann, ja, machen wir das Ding einfach mal auf und ich baller einfach mal mit dem Phaser drauf. Was wir bereits letzte Folge, sie war ja auch mit auf dem Schiff. Und ich schieße aber auch nochmal mit drauf. Sie war da mit, ne?
Ja.
Ja, ja, ich habe schon letztes Mal gesehen. Phaser wirkt nicht, mach's nochmal. Ganz tolle Idee.
Ja, also überraschend hat mich jetzt aber auch nicht irgendwie emotional berührt.
Nee, aber das ist eine fähige Schauspielerin einfach, finde ich. Also das ist eine Schauspielerin, die das ganz gut, die Rolle auf jeden Fall hätte tragen können, hatte halt noch nicht so viel Gelegenheit, irgendwas zu zeigen. Und die wird dann einfach tot gemacht, vollkommen unnötig auch. Also es war ein dummer Tod. Das ist wie vom Baum erschlagen zu werden in einem Sturm quasi. Das ist, nee. Ja, das fand ich auch, und dass es auch schon wieder ein weiblicher Charakter war, fand ich jetzt auch nicht gut. Denn wer bleibt denn jetzt noch irgendwie groß übrig? Tilly und Burnham noch als. Also wir haben ohnehin schon so wenig etablierte Figuren. Und dann wird eine, die wir schon zumindest den Namen kennen.
Ja, und seit wir auf dem Schiff sind.
Genau.
Die ist die erste, die wir auf dem Schiff kennengelernt haben.
Und ein paar Charaktereigenschaften, dass sie auf jeden Fall...
Loyal ist,
alle Befehle ausführt und da auch ein harter Hund ist und gleichzeitig auch eine leicht grausame Ader hat. Also sie lässt sie ja kämpfen oft in der letzten Folge, mag Vulkanier nicht und das drückt sie auch nochmal in dieser Folge irgendwie aus, dass sie die vulkanischen Weisheiten nicht leiden kann und dass die Vulkanier mal nicht kämpfen sollten, sondern lieber bei der Logik bleiben sollten. Also so wenig Figuren, wie wir haben, ist das schon ein gut etablierter Charakter gewesen. Und dann wird er peng weggemacht, einfach. Durch so einen dämlichen Tod. Also der ist auch noch dämlich.
Das ärgert dich.
Ja, tatsächlich.
Okay, hat mich emotional sehr wenig berührt.
Ja.
Auf keine Weise.
Nee, ja, achso, okay. Auch überhaupt gar keine Emotionen und weder Emotionen noch Meinung.
Darin bin ich sehr gut.
Mhm. Ja, okay, unnötig meiner Ansicht nach. Wir kriegen auch überhaupt gar keine Reaktion der anderen Crew mit. Auch der Captain sagt, nutzt das auch nur zur Motivation der anderen und sagt, lassen Sie Ihren Tod nicht unnütz gewesen sein. Es findet auch niemand schade oder so, da sagt man was dazu. Oh, Mensch, die, mit der wir schon ein halbes Jahr zusammenarbeiten, die ist jetzt nicht mehr
da. Es ist halt Krieg auch, ne? Und da sterben auch Leute. Und wahrscheinlich ja, sterben auf dem Schiff bei 300 Wissenschaftsprojekten auch irgendwie...
ständig Leute, weil die ständig schief gehen, die Projekte.
Ja, irgendwas läuft halt immer mal schief.
Ein Computer hat schon wieder Bewusstsein entwickelt und hat 6 Wissenschaftler getötet.
101111100.
Ja. Dafür, was wir denn gewesen, wir dann um andere tote Charaktere bekommen, mit Holo-Nachrichten und so weiter, war das jetzt irgendwie, hat das ja auch niemanden getroffen. Na gut, okay.
Ja, okay, das ist aber auch nochmal eine andere Lage dann.
Ja.
Bei dem Captain, dass, ja, Philippa, dass sie ja sie als Freundin angesehen hat, dass sie Burnham als Freundin angesehen hat. Mhm. Und dass es da halt ja auch eine 7-jährige Sache war und sie ja großgezogen hat quasi mit in der Sternenflotte. Ja,
also und auch andere Erwartungen an sie hatte einfach, ja, okay. Mhm.
Und die Crew der Shenzhou schien ja auch
sehr familiär zu sein.
Ja, mhm. mehr zusammengewachsen zu sein. Und die Crew da auf der Discovery ist ja jetzt relativ neu zusammen.
Mhm.
Und ja, auch unter ganz anderen Bedingungen, Voraussetzungen. Und die müssen ja wahrscheinlich, da sie diesen sehr experimentellen Biogasantrieb haben, ja, sehr damit rechnen, dass halt jederzeit was passieren kann. Und sie haben es ja auch gerade erst wieder erlebt, als das Schwesterschiff da alles verdreht hat.
Ja, da waren sie auch alle angefasster irgendwie von dem Tod der anderen Crew, als jetzt von einem Teil der eigenen Crew.
Weil es sie da vielleicht mehr betrifft. Weil mit dem nächsten Sprung könnte ihnen das ganz genauso ergehen eventuell. Ja, dass sie dann halt einfach merken, oh, ich selber bin jetzt auch mehr in Gefahr.
Mhm.
Durch dieses Wesen, das hat jetzt einen erwischt, aber mich könnte das hier viel mehr erwischen.
Hm. Im Hintergrund dieser ganzen Ereignisse steht der besagte Angriff auf die Dilithiumminen, von dem Captain Lorca informiert wird von Admiral irgendwas. Und dann merken wir auch, Captain Lorca scheint ganz gut vernetzt zu sein, da er den Captain auch mit Vornamen, glaube ich, anspricht und auch so ein bisschen, ja genau, und auch so ein bisschen sehr locker das Ganze sagt. So, oh, ich wusste nicht, dass wir Essen stören, ja, macht nichts, alles gut. Er kennt die Leute in den oberen Etagen und ist auf seine Aufgabe fokussiert und nicht auf den Admiral zu gefallen. So erschien mir das auf jeden Fall. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Er isst irgendwas. Ja,
und der Tribbles. Glückskekse?
Das war irgendwie Garnelen, glaube ich.
Ich weiß es nicht.
Asiatisches Essen. Na gut. Und wir erfahren, 40% der Dilithium-Produktion ist auf Corvus 5 oder so. Und die Klingonen greifen das an. Wo ist die Abwehrflotte? Wo ist, wenn 40% der Sache, die dir Energie gibt, unbeschränkt Energie, ne? Und das so wichtig ist, warum wird das nicht verteidigt? Was soll das?
Ja, da sind halt auch wieder so ein bisschen die Verhältnisse des Ganzen merkwürdig. Okay, das war die Schlacht bei den Zwillingssternen oder Doppelsonne. Da war noch kein Krieg. Aber da hat es auch nicht lange gedauert, bis da irgendwie mit einmal 20, 30 Schiffe angekommen sind. Das war ja auch irgendwie innerhalb weniger Stunden. Da geht es jetzt auch um Stunden, aber da kann irgendwie keiner in der Zeit hinkommen.
Ja, in 48 Stunden. Das nächste Schiff wäre 48 Stunden entfernt oder so.
Ja, was ja so normale Star Trek-Verhältnisse immer sind. Irgendwie sind ja nie viele auf einem Fleck, dass sie sich da mal begegnen. Ist ja auch eher selten eigentlich. Können nur kommunizieren, aber... ja, sonst dauert es ja auch immer lange, bis sie da irgendwen von irgendwo nach irgendwohin transportiert haben. Ja, und auch die Discovery hat nur die theoretische Chance, das zu schaffen, wenn sie halt ihren Antrieb mal jetzt auf Vordermann bringen. Ja.
Das hat mich wirklich...
Sie verlassen sich da ja scheinbar auf die Defensiv- oder auf die Verteidigung dieser Lithium-Minen.
Wer verlässt sich wo darauf?
Die Föderation.
Dass das irgendjemand schon macht. Also nicht unsere Schiffe.
Die sind sie haben einen großen Schild.
Ja, ganz toll. Aber das ist ja auch immer noch.
Der hält ja
ziemlich lange. Ja. Wir sehen, dass er dann am Ende bei 3% ist und. Aber das ist nicht verständlich, was die. Also es kann ja auch zeigen, dass die Föderation einfach strategische Punkte nicht richtig sichert. Das haben wir ja auch bei Wolf 359 gesehen. 359. Dass die das schaffen, weiß nicht, 20 lausige Schiffe zusammenzuziehen mit irgendwie auch noch Kindern an Bord.
Das fand ich auch da bei der Lithiummine irgendwie komisch. Warum müssen da Kinder anwesend sein? Sind das da keine Strafgefangenen, sondern freiwillige Arbeiter, also die da auch dann was dafür verdienen? Und weil sie da so viel und lange sind, nehmen sie ihre Familien mit in Kriegszeiten zu einem strategischen Ziel? Okay, gut. Kann man machen.
Muss man aber auch nicht unbedingt. Und dieser ganze Ort sah jetzt auch nicht so richtig kinderfreundlich aus.
Also. Ach, na ja, vielleicht haben wir ja einen Kindergarten irgendwo.
Bällebad.
Wo wir ein bisschen in Lithium botschern können.
so alte Mine aufgefüllt mit Bällen, kann man replizieren. Schmeißt du die Kinder da rein.
Ja.
Sind in Stollen 3, die Kinder.
Kindertagesstätte Stollen 3. Ist gut.
Und auch Sektor 001, also die Erde, wird irgendwie so von zwei lausigen Schiffen bewacht. So Gleiter sind das mehr, sehen so aus wie Schiffe. Dann kommt nämlich der Borg-Kubus zum Sektor 001 und schießt so zweimal auf diese zwei Schiffe, die ihnen entgegenkommen. Und dann sind die tot. Also, die Föderation hat es nicht unbedingt mit der Verteidigung strategischer Ziele. Auch das Dominion kann ja bis Beta-Set kommen innerhalb der ersten Kriegsstunden. Und kann den ganzen Planeten dann einnehmen.
Mhm.
Aber das ist jetzt die wichtigste Ressource, wo man sich auch immer fragt, warum nicht auch die Schiffe nicht Ersatzkerne dabei haben, denn in vielen Star Trek-Folgen ist es so, oh, die Lithium-Matrix destabilisiert sich, wir haben nur noch für wenige Stunden, wir müssen neues Lithium finden. Oder der hat einen Bruch, der Kristall, der Lithium-Kristall, der wird nicht lange halten. Oder ist kaputt. Ja, das hat mich geärgert tatsächlich. Und das wird auch nicht irgendwie erwähnt. Oh, sie sind durch die Flotte gekommen oder so. Wir sehen dann nämlich auch später, dass es irgendwie vier lausige Schiffe sind, die da Terror machen. Ich glaube, wir sehen zwei Wellen A2 Schiffe.
Kann sein, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall reicht es aus, dass ein Schiff das Ding verteidigen kann. Die sind jetzt nicht mit einer großen Streitmacht dahin, die Klingonen.
Mhm.
Sondern, ja, irgendein Schiff muss es nur hinschaffen und danach haben wir diese wichtige Ressource verteidigt.
Ja. Ja, scheinbar auch nicht ganz so einfach, aber...
Ja, sie machen das irgendwie selbst.
Sie lassen sich ja nicht auf einen direkten Kampf ein. Sie lassen einfach da...
Torpedos zurück, oder? Ich glaube, das ist so irgendwie die Idee.
Irgendwie sowas, ja.
Er, also Lorca, treibt dann Stamets an und also verspricht erstmal dem Admiral, ja, wir sind einsatzbereit. Das ist ganz witzig, geht zu Stamets und sagt, ja, warum geht es nicht? Wir müssen ja hier bald mal fertig werden. Dann wird uns nochmal erklärt, was sie jetzt alles eigentlich gefunden haben und geborgen haben. Einmal ein Navigationsrelais und ein Gerät, wo sie nicht wissen, wofür es ist, aber was in dem Sporenraum war. Aber ihnen fehlt offensichtlich ein Teil, oder sie können es nicht aktivieren.
Ja.
Ach ja, genau. Und sie sehen diese Matrix an Sternen, aber ihnen fehlt... Achso, man bräuchte einen Supercomputer, das ist es. Ein Supercomputer.
Schönes Wort auch, Supercomputer.
Ja. den sie aber dann auf dem anderen Schiff nicht bemerkt haben. Das ist ganz witzig. Der Stamets gefällt mir übrigens auch so als Charakter immer besser. Er hat nur einen Gesichtsausdruck, dieser zweifelnde Blick an allem und so ein bisschen angepisst, aber ja, gefällt mir. Also wird er wahrscheinlich in der nächsten Folge sterben. Insofern begegnen wir
Ich glaube nicht lange. Aber
nee, er ist der erste Wissenschaftsoffizier. Das meinte ich jetzt nochmal nachgelesen, sondern er ist, glaube ich, nicht der Chefingenieur. Sondern
nee, Ingenieur auch nicht, ja, ja.
Sondern,
Lieutenant war immer die Bezeichnung oder der Rang und ja, Forscher.
Und ist für diesen Experimentalantrieb verantwortlich. Ja, er macht, sagt, er kann es versuchen und oder kann das noch ein bisschen verbessern, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja, sie weiter sie halt springen, desto ungenauer ist halt die Berechnung.
Mhm. Sie springen und springen direkt kurz vor der Sonne. Planet, nee, ein O-Planet. Das ist Typus O.
Auf jeden Fall sehr heiß und mit Anziehungskraft.
Ja, achso, wir sehen ja dann auch nochmal zum ersten Mal eigentlich diesen Antrieb in Aktion. Diese Scheiben drehen sich versetzt irgendwie. Ja,
so ein bisschen wie so ein, Automatismus von irgendwelchen Schlössern oder so, was in Gang gesetzt wird.
Ja.
Ich dachte kurz an den, wie heißt es denn, an diesen Wurfring von Xena. Chakra.
Ja, ja, stimmt.
Oder?
Hm?
Ja. War ich kurz dran erinnert. Aber auch nur kurz. Und? Ja, die Scheiben drehen sich, dann dreht sich alles um sich ein paar Mal drumherum und genau. Sie sind gesprungen. Was dann auch diese Verdrehungen der Menschen auf dem Schwesterschiff erklärt, wo er ja sagte, das macht es also, wenn das Ganze schief geht. Oder das macht es mit den Menschen und ja. Dann kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, wie es dann gewesen sein muss.
Kurz, hoffentlich.
Ja.
Ja, dieser Antrieb, der scheint dann so wie der Battlestar-Antrieb zu funktionieren, so an sich.
Ja.
Berechnungen dauern relativ lange für einen Sprung und dann ist man instantan da. Es gibt keine Reisezeiten mehr.
Ja.
Wenn ich das richtig sehe. Das ist schon ganz schön mächtig. Und da sagt ja auch, was können wir damit machen? Wir können direkt auf Kronos springen, wenn wir das wollen. Wir können hinter die feindlichen Linien kommen.
Ja, das mag wohl wirklich tatsächlich sehr ähnlich sein zu dem Hyperlichtsprung im Battlestar.
Und da ist so ein bisschen auch die Schwäche der Serie, weil man halt bereits weiß, okay, das mit dem Antrieb wird nicht funktionieren, sonst hätten sie es halt
später gehabt. Durch irgendwie, ne? Dieses Biogas.
Das ist einfach, wahrscheinlich schädigt es den Subraum noch mehr und umweltethische Standards.
Durch die Krümmung, durch die Verdrehung.
Mhm.
Ist dann.
Es hat mich, der Antrieb hat mich ein wenig tatsächlich an wieder J.J. Abrams erinnert, und zwar Spocks Schiff aus der Zukunft. Das hat auch so drehende Teile an sich.
Ja.
Und kann ja auch sehr schnell fliegen, auf jeden Fall. Aber gut, dieses Rumgespringen ist es halt auch nicht. Insofern. Es hatte mich nur so von der Optik, als sich das Schiff so mehrfach gedreht hat und gekippt wurde, hat mich das daran erinnert.
Ja, wobei wir aber auch diese Art von Fortbewegung bei Schiffen, dass sich was dreht, haben wir aber auch schon öfter gesehen. Das war dann halt andere Spezies. Aber ich glaube auch tatsächlich Vulkanier, das kann gut sein, dass sich da dann halt so Ringe drumherum drehen irgendwie.
Ja.
Gibt's. Gab's schon vorher.
Die Luftlöcher erklären sich damit vielleicht auch, die Untertassensektion hat.
Mhm.
So ein bisschen zumindest. Was mich gewundert hat, dass keiner kotzt einfach nach dem Sprung. Das dreht sich alles so schnell. Ja, also das fand ich jetzt, das ist halt die Schwäche der Serie, dass sie als Prequel angesetzt ist. Man weiß bereits, okay, es wird irgendwas geben, warum das nicht funktioniert.
Ja.
Okay.
Aber ich finde, es deutet sich auch schon an, warum es nicht funktioniert.
Ja, aber und darüber müssen wir mal am Ende vielleicht noch mal kurz drüber reden. Bringen wir erstmal den Föderationsteil zu Ende. Und dann haben wir noch dieses ganze Klonkonen-Dings vor uns.
Ja, das ist, glaube ich, aber nicht so viel, oder?
Ich fand's auch verstörend.
Okay, also Burnham kommt auf jeden Fall in ihrer Forschung weiter. Sie macht ja sowieso die ganze Zeit eigentlich schon Fortschritte, bloß halt nicht auf die Art und Weise, wie sich das Lorca wünscht. Sie erkennt halt, dass es eigentlich ein friedfertiges Wesen ist. Dass es auf bestimmte Sachen reagiert. Eben das erste Mal ganz heftig dann, als sie den Antrieb benutzen. Ja, zeigt dann ja auch auf, irgendwie, hat es Stress oder nein, es reagiert?
Genau, es hat schon vor dem Sprung reagiert.
Ja.
Und in seinem Frontallappen haben sich, nee, das war der Stamets, aber irgendwo in seinem Gehirn gab es vermehrt Aktivität und die scheint mit den, ja, gab es vermehrt Aktivität. Ihre Theorie testet sie dann mit Tilly, die ein paar Spogen entführt.
Naja, sie gleicht das ja noch ab mit den Daten, was sie dann gefunden hatte auf dem Schwesterschiff und wo sich das dieses Wesen aufgehalten hat. Dass es in den unteren Frachträumen war und da ja scheinbar irgendwas gesucht hat und ja.
Genau, denn das Schwesterschiff hatte getrocknete Pilze an Bord, wo sie die Sporen rausgeholt haben und keinen eigenen Sporenwald, so wie die Discovery. Das ist so einer der Unterschiede gewesen. Ja. Sie haben halt unterschiedliche Richtungen eingeschlagen.
Ja.
Und dort wurde das Tier dann auch aufgefunden. Es ist ein bisschen unklar, woher das Tier kommt. Es gibt keine Beschädigungen außerhalb der Hülle.
Also sie mussten es ja schon wieder dabei gehabt haben.
Es taucht nicht offiziell in den Papieren auf. Es taucht nur einmal ganz kurz auf, dass sie das jetzt, dass sie das in den unteren Teilen wiedergefunden haben, dieses Tier.
Ja, okay.
Ja, man weiß nicht genau, wie es da hingekommen ist. Denn sonst hätte das vielleicht ja auch der andere Ingenieur, dem Stamets gesagt. Sie testet auf jeden Fall ihre Theorie, dass das Viech irgendwas mit den Sporen oder mit diesem Sporenantrieb zu tun hat, indem sie in so einen Container Sporen hinstellt und das Ding dran schnuppert und es isst und auch friedlich Kontakt mit Burnham aufnimmt.
Da dachte ich nur, warum macht sie den Schild ganz auf?
Ja.
Weil wir haben vorher schon gesehen, dass es auch eine Teilöffnung möglich ist. Also es könnte ein kleiner Ausschnitt nur geöffnet werden eigentlich.
Mhm.
Sie könnte das da reinstellen und aufmachen und könnte immer noch hinter der Scheibe in Sicherheit sein. Aber nein, es wird ganz geöffnet und ja, das Viech knutscht sie dafür.
Letztes Mal ist das Viech ja auch sofort rausgepäst einfach. Und diesmal ist es einfach so drin geblieben und nähert sich so ganz vorsichtig. Wahrscheinlich jetzt angstvoll vor dem Licht, was da draußen sein könnte.
Ach so, ja, ich dachte jetzt noch, dass es beim ersten Mal halt flüchten wollte einfach. Es ist auch, glaube ich, auch nicht sofort rausgekommen. Aber egal, es wollte auf jeden Fall flüchten. Hat halt nicht irgendwie gesehen, dass sich das jetzt lohnen könnte, da drin zu bleiben. Mhm. Und deswegen schnell raus. Und in dem Fall hat es jetzt schon eventuell auch gesehen, dass da diese Sporen sind.
Ja.
Ist das jetzt, hat es die gegessen, hat es die absorbiert oder... War mir irgendwie nicht ganz klar.
Später
heißt es ja, sie treten in Symbiose irgendwie.
Genau, genau. Sagen sie so und es findet Kommunikation zwischen den beiden vielleicht statt. Ein Energieaustausch so auf jeden Fall. Ja. Dass das Viech ungefährlich ist, testet sie übrigens nochmal mit den Ganglien von Saru. Das war...
Der sich benutzt fühlt und weiter eine schlechte Meinung hat deswegen von ihr.
Ja. Diesen Vibe, dass er sie nicht leiden kann, das habe ich auch in den letzten Folgen überhaupt nicht verspürt an sich.
Nee, nicht, dass er sie nicht leiden kann, sondern dass er sie einfach für gefährlich hält.
Ja.
Und jetzt war halt irgendwie so, jetzt war er angepisst, dass er sie halt dafür benutzt, weil er da auch irgendwie scheinbar nicht so richtig stolz drauf ist auf seine Ganglien.
Ja.
Heißt es Ganglien?
Ganglien,
Okay. Ein Ganglion ist eigentlich so ein...
Fortsatz, oder?
Ja.
Ein Wurmfortsatz. Und das sind seine Wurmfortsätze.
Okay, das muss kein Wurm sein, aber ich hatte mal einen Ganglion am Finger. Es kam irgendwie durch Überbelastung oder so. Das war dann so eine kleine Beule am Gelenk.
Hat sich das auch bei Gefahr aufgestellt oder bei Erregung?
Nee, bei Belastung tatsächlich eher. Aber es war eigentlich permanenter, bis es dann irgendwann mal verschwunden war.
Achims Krankheitsgeschichten.
Ja, so komische Sachen, die mit...
Bei was für einer Arbeit könnte er diese Verletzung sich zugezogen haben? Diese Krankheit.
Ja, keine Verletzung, eher ein Auswuchs.
Da habe ich auch noch. Auswuchsgeschichten habe ich auch noch. So, und ihr Beweis ist, deine Ganglien haben sich nicht aufgestellt.
Das ist nicht gefährlich.
Das ist nicht gefährlich. Damit hättest du allerdings leider recht, dass das nicht auf Einschätzung der Spezies beruht, wenn sich die Nackenhaare quasi aufstellen wie bei uns, sondern dass es tatsächlich ein nachprüfbarer Fakt ist. Hier ist Gefahr, hier stellen sich die Dinge auf, unabhängig davon, ob ich das wahrnehme, die Gefahr oder nicht. Denn er wusste ja nicht, dass das Viech da drin ist.
Die Wahrnehmung erzeugt über die Ganglien.
Genau. Und nicht andersrum, die Ganglien zeigen nur die Wahrnehmung.
Ja.
Das heißt also, Burnham ist auch objektiv Gefahr. Nicht nur subjektiv, sondern ist wirklich gefährlich. Ja. Wer ist denn nicht gefährlich halt, ne? Könnte ja jeder ein Verräter sein. Und stellen sich dann die Nackenhaare nur bei Verrätern auf, oder? Dieses Ding, das ist auch wieder so eine Sache, das hätten sie uns auch nicht als Beweis liefern müssen.
Ja, weil wir es später auch alles
genau
gezeigt kriegen. Wollte sie jetzt nur Saru auf ihre Seite kriegen, damit er halt irgendwie bestimmte Sachen absegnet oder so, vielleicht einen Transport ermöglicht von dem Vieh später in diese Pilzstation, was aber auch irgendwie scheinbar nicht nötig ist.
Und wenn, dann war das auch irgendwie kein guter Weg, denn sie beleidigt ihn ja auch noch und benutzt ihn einfach nur so wie so ein Rekorder.
Ja, und entschuldigt sich auch nicht dafür, sondern sagt, ja, habe ich gemacht und danke.
Gut gemacht.
Ja, und sie hat ja aber auch irgendwie die gesamte andere Beweisführung hat sie dann ja auch noch, dass dieses der Ripper auf dem Schwesterschiff da in dieser Kammer eingesperrt war, dass er aber dann wohl dieses fehlende Teil ist, dass es sich daraus halt befreit hat, da halt
auch nach dem Unglück dann aber vermutlich,
ja, genau. Und ja, dass es deswegen halt da irgendwie rausgekommen ist. Und dass es halt eben das friedfertige Wesen ist und sie geht dann damit zu Stamets und ja, die holen das Viech in die Kammer rein, das freut sich und interagiert mit den Sporen und dann beschließen sie, gut, das ist wohl das Ding, das fehlende Teil, wir schließen es an und haben jetzt die Möglichkeit, haben unseren Supercomputer und können damit jetzt reisen.
Ja, das ist so, wie das Ganze nun funktioniert, ist
absolut unklar.
Ja, und ich habe nochmal ein bisschen über den Sporenantrieb nachgedacht und wie das nun funktionieren soll. Das sind ja so die Grundbausteine, aus denen Energie und dann auch Materie besteht. Also noch etwas, was noch vor Energie ist quasi, das sagen sie. Deswegen ist das überall wie ein Netz verteilt und wir können dann dieses Netz als Navigation nutzen und auf diesem Netz reisen. So, das ist so die Idee dahinter. Und letztlich sind das einfach nur die Midichlorianer von Star Trek jetzt. Es ist etwas, was uns alle umgibt, alles und überall. Und manche Menschen, oder in diesem Fall so ein komischer Bär, kann halt mit dem interagieren und kann daraus eine Karte zeichnen. Also er kann diese Dinger aufspüren, wahrnehmen, wie auch immer. Und wenn man ihn an dieses Gerät anschließt, bam, oh, es sagt ja, oh, es hat eine ganze Sternenkarte im Kopf. Wie doof ist das denn? Warum sollte so ein Viech so eine Sternenkarte im Kopf haben?
Ja, ist merkwürdig.
Und das gefällt mir nicht.
Vor allen Dingen, die nächste Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie haben sie diesem Tier jetzt klargemacht, wo sie hinwollen?
Ja. Das scheint durch dieses Gerät, also sie haben die Karten ja. Und man sieht auch so, wir wissen nur nicht genau, wie wir genau an diese Stelle kommen. Und dieses Viech erzählt es ihnen dann auf irgendeine Art und Weise. Da hätten sie eine bessere Erklärung. Als
wäre das jetzt irgendwie die Schnittstelle.
Ja.
Also sie können das eingeben in ihre Navigation und das Viech kann das dann irgendwie umrechnen und führt sie dann genau dahin.
Eine andere Parallele ist so ein bisschen, weil sie auch das Wort benutzen, ist von Dune. Er ist der Navigator. Das sind ja auch die einzigen, die... hast du Dune gesehen?
Nein.
Okay. Weil Dune gibt es halt Menschen, die so viel Spice zu sich genommen haben, dass sie mutiert sind und dadurch Navigatoren geworden sind. Und sie sind die einzigen, die die Orte zwischen den Sternen berechnen können. Warum auch immer, ist auch egal. Und deswegen sind sie sehr mächtig, weil nur sie können das machen, Computer können das halt nicht. Das ist genau dasselbe. Und das Spice ist halt der Antrieb auch für alle interstellaren Schiffe. Deswegen wird das überall gebraucht. Und das wird auf Dune abgebaut. Und genauso ist es jetzt hier. Ist halt, statt Spice sind es Sporen. Und die müssen nicht abgebaut werden, sondern sind bereits überall. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen was mehr züchten. Ja, jetzt haben sie so einen Bärennavigator. Doll. Ja, testen sie dann auch direkt, das Viech, indem sie es dann in die Kammer beamen. Dieses Gerät springt automatisch an.
Ach so, ja, dass es sich da irgendwie ansetzt mit den Nippelklemmen.
Und genau. Und sticht dann halt so Nadeln in das Viech. Und das Viech ist sehr ruhig und entspannt dafür, dass es gerade
gefoltert wird. Malträtiert wird, ja.
Vorher hat es wegen weniger angegriffen. Wenn irgendwelche Strahlen...
Es scheint gerade irgendwie ihm ganz gut zu gehen, dass es da von den Sporen...
Ah, es wird ja davon beruhigt, okay, ja.
Ja, möglich.
Ja, es gibt quälende Geräusche von sich und Burnham guckt mitleidig auf das...
Also
zweifelnd.
Ihr scheint das irgendwie nicht so ganz gefallen, dass dieses friedliche Wesen da jetzt so benutzt wird auf diese Art und Weise. Die anderen sind fasziniert und auf der Brücke freut man sich darüber, dass man dann jetzt
sehr präzise springen kann.
Ja, denn sie landen genau über der Mine und lassen sich beschießen, was natürlich gut ist für die Mine, weil denen ist gerade der Schild weggebrochen, also genau der richtige Moment. Lassen sich den Schild runterschießen und drehen sich dann weg, hinterlassen aber selber die Bomben und die Klingonenschiffe gehen damit in die Luft.
Ist auch irgendwie so ein brillanter Plan. Wir schweben über dieser Mine und werfen eine Bombe ab und alle Klingonenschiffe trifft es, aber die Mine selber nicht. Obwohl man auch sieht, wie dann so brennende Trümmer hinunterfallen auf die Mine, während die Leute dann rausrennen auf die Straßen, während sie sicher in ihrem Bunker war. Wer hat uns gerettet?
Nee, im Bunker waren sie aber auch nicht mehr sicher.
Ja, genau. Also ja, von den Trümmerteilen wären sie da schon sicher gewesen, die jetzt gerade auf die Minenkolonie da herabregnen.
Aber ich glaube, für die in der Mine war es jetzt irgendwie so, wer hat uns da gerettet? Mhm. Haben die das mitgekriegt? Das schien mir irgendwie so...
Nö.
Das hat aufgehört.
Ist immer noch ein Geheimnis.
Hat aufgehört.
Eider daus.
Ja, kriegt am Ende keiner mit, diese Technologie. Deswegen ist es nie wieder ein Thema.
Gleichzeitig sagt aber auch der... Lorca sagt, wir werden ihnen ein Signal senden, was sie so schnell nicht vergessen werden, den Klingonen. Naja, schon. Also, sie sind halt tot. Hat
jetzt keiner mehr mitgekriegt.
Nee, genau.
Da konnte jetzt auch keiner mehr was senden. Ja.
Wir werden ihnen eine Nachricht senden, die sie verstehen werden. Oder irgend sowas war das. Ja.
Ja. Na ja, gut, die Schiffe kommen nicht zurück. Deswegen auch nicht davon
berichten. Ja, es sind irgendwie 4 poplige Schiffe. Und sie mussten warten, bis alle ganz nah bei sind. Weil das war ja so der Plan. Wenn die jetzt nacheinander angegriffen hätten, einer ist nah dran, der andere ist weit weg und so wie man es vielleicht machen würde.
Ich hätte übrigens nicht damit gerechnet, dass sie eine Bombe hinterlassen. Für mich war kurzzeitig das Bild im Kopf, dass sie aus 4 verschiedenen Richtungen auf das
Schiff crashen.
Zufliegen und die sich dann schnell wegdrehen und die Schiffe gehen dann auf.
Oh, richtig gut, ja.
Kam halt nicht so, na gut.
Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass so Shenanigans mit den mit Torpedos getrieben wurde. Einmal wurde sie irgendwie an Leichen dran geheftet, das zweite Mal wurde sie zurückgelassen. Können die nicht richtig kämpfen? Und warum haben sie nicht einfach beschossen, die Viecher? Ich weiß, also um die schnell zu erledigen, hatten sie Sorge, dass eins entkommen könnte, nachdem sie die ersten 3 abschießen. Das andere fliegt zurück, oder hier ist gerade ein Schiff aufgetaucht. Das hätten sie uns aber vielleicht auch mal erzählen können, einfach. So war das. Wollten sie dadurch irgendwie Spannung aufbauen? Wartet, Schilde sind auf 10%, Schilde sind auf 5%, wartet jetzt! Und dann haben sie wieder weggebeamt. Das Viech schreit nochmal und.
Ja, es ist scheinbar sehr anstrengend für dieses Tier.
Ja, man sieht auch so eine Rötung um die Nippel herum. Ja, und da werden halt so Metallstangen in das Ding reingebohrt.
Das habe ich so genau nicht gesehen.
Ja, ich habe mir auch 3-mal angeguckt.
Dann ist mein Fernseher nicht groß genug.
Guter Grund. Deswegen finanziert uns jetzt. Spendet für einen größeren Fernseher, damit wir diese Details auch genau besprechen können.
Wir möchten gerne in 65 Zoll gucken.
Und Ultra HD, 4K.
Ja, bei 65 Zoll sollte man das auf jeden Fall
haben. Ja, stimmt. Gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Außer das Paket muss noch geöffnet werden.
Ja, und das Teleskop ist drin.
Ja, wo sich Star Trek noch die Mühe gemacht hat, noch so eine erklärende Plakette links oben hinzusetzen.
Ja.
Teleskop. What? Was ist das? Ja, Okay. Und genau, und dann gibt es so ein Tasha Yar Hologramm quasi, wo sie nochmal letzter Wille, das wurde mal, nehmen alle Star Trek Offiziere vorher auf und können das dann bei den Trauerfeiern abspielen lassen. Mhm. Was ich da ganz interessant fand, dass dieses Hologramm einfach aus einer anderen Zeit stammt, also sagt, ja, wahrscheinlich bist du jetzt schon Captain und erforscht, denn dafür habe ich es dir geschickt, für Erforschung. Und erforsche dich von innen und nach außen. Und das auch für. Genau. Ja, und das passt einfach nicht mehr in die Zeit gerade. Denn wir sind mitten im Krieg. Und es ist eben keine Zeit mehr für Forschung. Aber Forschung hat uns ja gerettet.
Ja.
Diesmal.
Obwohl so richtig forschend ist es auch nicht, denn sie hat ja erst die These gehabt.
Das Puzzle gelöst.
Genau. Ja. Das, ja, jetzt wo du es sagst, es ist tatsächlich. Wie so Point-and-Click-Adventures. Kombiniere Bärchen mit komischem Gerät und Sporen. Nutze mit. Ja, klar. Einfach alle Geräte miteinander ausprobieren. Alles, was wir mitgenommen haben, probieren wir jetzt miteinander aus. Stöpseln wir das eine und das andere. Ja, so richtig Wissenschaft war es nicht.
Dieses Teleskop könnte uns jetzt aber eine gute Überleitung schaffen zu den Klingonen.
Die suchen das Teleskop nämlich auch. Bitte.
Ja, da weiß ich jetzt mit den ganzen Namen nicht Bescheid. Wok.
Wok.
Wok ist
Fock.
Ist der Albino. Der Albino-Klingone, den wir als Künstler sehen. Ich glaube, das ist die erste Szene.
Ja.
Wie er.
Die Trümmerteile, der Verlauf der Trümmerteile.
Miteinander verbindet, also die Umlaufbahn oder die Laufbahn des Ganzen.
Ja, denn eine gute Frage ist, was haben die letzten 6 Monate getrieben eigentlich?
Ja, wo ich mich auch gefragt habe, was sind die jetzt eigentlich? Sind die irgendwie wieder zurück auf Kronos oder sonst irgendwo? Mir war nicht klar, dass sie noch auf diesem Schiff sind.
Ja.
Also das wurde da auch von allen scheinbar zurückgelassen. Da kommen auch keine anderen Klingonen vorbei.
Nö.
Die brauchen dieses Schiff irgendwie nicht so wirklich. Die Sternenflotte hat sich auch gedacht, ach, die lassen wir einfach mal da.
Ja,
genauso eben wie alle anderen
24 Häuser.
Nee, genauso wie alle Schiffe von der Föderation, die sie da einfach dann zurückgelassen haben und eben ja nicht irgendwie noch ausschlachten oder abschleppen oder wie auch immer. Okay, haben sie vielleicht keine Zeit dazu?
Aber sind ja auch viel beschäftigt.
Weiß ich nicht. Ja, ist nun mal Krieg. Aber
ja, und die Shenzhou war auch alt. Also vielleicht gab es einfach keinen Grund mehr. Also die war ja schon alt in den Rückblicken. Und jetzt ist es halt nur noch älter geworden. Dass man gesagt hat, okay, da kriegen wir halt nichts mehr Sinnvolles raus. Dadurch erklärt sich allerdings auch nicht, woher das Teleskop kommt. Denn es fährt doch kein Mensch zurück. Ja, wir nehmen das alte Schiff nicht mit. Aber oh, der letzte Wille des Kapitäns, da müssen wir jetzt ein Team von Red Shirts hinschicken.
Die waren ja auch scheinbar über Rettungskapseln geflüchtet, weil das sieht man auch, dass da die Slots offen sind. Ja, und das hat eigentlich bestimmt keiner mitgenommen.
Irgendjemand hat es mitgenommen.
Vielleicht haben sie doch nochmal den Langstreckentransport aktiviert, den sie 10 Jahre später erst in der alternativen Timeline unter Abrams entwickeln. Ich glaube, da geht es auch immer um den ganz weiten Transport, dass Scotty da mit seinem Tierchen
Transport beamen quasi.
Ja. Ist halt, passt nicht so ganz zusammen. Wok ist auf jeden Fall damit beschäftigt, zu versuchen, da abzuhauen. Und die andere Klingonin.
Terrell.
Sagt, ja, da ist halt dieses Schiff, wir könnten noch da das Dilithium rausholen.
Nein! Wir dürfen nicht unrein werden!
Genau, denn das hatte Kuvma nicht gewollt. Und Wok war das aber scheinbar egal, als er das Fleisch vom toten Captain, vom Kopf des toten Captains genagt hat, also von der Philippa.
Ja, Georgiou.
Ja.
Kennen wir Klingonen als Kannibalen? Oder als.
Nee, nicht Kannibalen, sondern also sie fressen einfach ihre Feinde.
Haben wir das schon mal gehört? Nein. Also mir ist das nicht bekannt. Sie haben zwar so Zahnspitzer, also bei Quark. Quark tauscht mal Zahnspitzer mit Worf aus und essen schon Fleisch und lebende Sachen. Das ist ja jetzt okay. Aber schon tote Sachen essen die eigentlich nicht. Weil auch Gach muss ja lebendig sein.
Ja, das sind Delikatesse. Ja, okay, Gach muss lebendig sein, das andere darf aber auch tot sein. Das sehen wir ja später auch.
Ja, stimmt, richtig. Also, mir ist nicht bekannt, dass die Klingonen ihre Feinde fressen.
Sie versucht ihn zu überzeugen, das da rauszuholen. Er sagt aber, nein, das Andenken muss bewahrt bleiben. Und
das Klingonen müssen Klingonen bleiben und wir dürfen nicht unsere Technologie verschmutzen mit der fremdartigen Multikulti-Technologie.
Was dann da alles weiter passiert, weiß ich auch nicht so ganz genau. Da kommt dann einer...
Genau, ein anderes Schiff macht sich auf den Weg und kommt an. Cora, glaube ich,
kann sein.
Taucht auf und sagt, ha, uns ist da in den letzten 6 Monaten was entgangen. Ihr habt diese bahnbrechende, eventuell kriegsverändernde Tarntechnologie, die noch kein anderer Klingone hat. Könnte ich die haben? Vielleicht.
Eventuell.
Ja, klar, wir teilen alles, sagt er nämlich dann Wok. Wok ist da sehr naiv und sagt, ja, wir alle sind bei T'Kuvma willkommen. Ja, genau. Und jetzt fehlt ihnen halt nur noch dieser Dilithium-Prozessor, Dilithium-Matrix-Dings. Machen sie das vorher?
Nee, das machen sie dann, als Core dann da ist. Ja. Wir erfahren noch, dass die Mannschaft dieses Schiffes ganz schön runtergerockt ist, weil sie halt irgendwie nichts mehr zu essen haben und
alle anderen klingonischen Schiffe geplündert haben.
Ja, offensichtlich. Mhm. Und ja, jetzt halt aber irgendwie nicht so richtig weiterkommen. Und dann sagt er halt, na gut, dann müssen wir jetzt halt diesen Kompromiss eingehen. Wir holen uns den Dilithium-Konverter. Nee, Dilithium...
Prozessor.
Prozessor. Ja.
Das ist halt auf Englisch. Ich weiß nicht genau.
Deutsch kann gut sein, dass es im Deutschen auch so hieß. Dilithium-Prozessor. Und damit wir dann halt hier weg können und eben auch weitermachen können, weiter Krieg führen können.
Mhm.
Denn das ist ja das Allerheiligste. Beamt sich rüber zusammen mit Terrell.
Ja, aber nicht so ganz, denn er sucht als erstes an dem nächstlogischen Ort, wir gucken nach dem Dilithium-Prozessor auf der Brücke und im Captain's Quartier. Denn dort schleicht er rum.
Ja, ne, zumindest im Captain's Quartier.
Ja, auf der Brücke sieht man, glaube ich, ganz zu Anfang, da steht er dann auf dem Kopf. Und sagt, oh, hier ist er nicht, hier ist nichts. Und Terrell sagt, ja, ich habe es gefunden, im Maschinenraum, überraschenderweise. Da, wo die Dilithiumkammer auch ist. Ja.
Ist vielleicht kennen sie sich mit der Föderationsbauweise nicht so richtig aus.
Das, ja.
Muss ja irgendwie so sein. Es ist ja aber auch auf dem Schiff, ist ja alles andersrum.
Wir haben das Set gebaut, wir nutzen das auch. Das ist die Erkenntnis des Ganzen. Wir haben es jetzt letzte Folge zerstört. Verdammt. Na gut. Und man sieht auch den leeren Ständer von dem Teleskop im Hintergrund.
Ah, okay.
Das wird uns nochmal deutlich gemacht. Es ist das Originalteleskop, keine billige Kopie.
Sie bergen das Ganze, was scheint ein gefährlicher Akt zu sein, das zu bergen. Ja, das fand ich irgendwie sehr komisch, weil Klingonen... Wenn Klingonen romantisch sind, ist es immer irgendwie sehr, sehr aggressiv und das passt irgendwie nicht, was Terrell da gemacht hat. Das war wirklich so ein Anhimmeln.
Mhm.
Und das ist eigentlich auch nicht so, wie wir Klingonen kennengelernt haben, wie sie flirten.
Nee.
Wenn sie wirklich interessiert sind,
beißen sich.
Ja, genau. Oh, du hast mich gebissen.
Oh.
Ja.
Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich. Also erstmal, dass sie das vergessen haben und zweitens an der Maske, die die Gesichter wahnsinnig starr macht. Deswegen müssen sie alles komplett overacten, damit sie das Gefühl rüberbekommen. Weil sie guckt ja immer so zu Boden, guckt dann wieder kurz hin, schüchtern und guckt wieder zu Boden.
Ja.
Sodass allen Zuschauern deutlich wird, okay, sie findet ihn gut.
Aber das war so, das passt so überhaupt nicht zu den Klingonen. Also wer jetzt noch nie irgendwie eine Star Trek-Serie gesehen hat, wo Klingonen vorkommen, der denkt sich, oh, die ist gerade verliebt in ihn. Aber alle anderen sagen eigentlich so, hä, was macht die da? Sie müsste ihn aggressiv irgendwie herausfordern. Es müsste in den Wettstreit treten.
Mhm.
Dann wäre es die klingonische Art und Weise. Aber so war das halt.
Ja, mir ist dabei nochmal einfach aufgegangen, dass ich die Masken... Also wie muss sich denn der Schauspieler fühlen, ne? Der gesagt hat, Jungs, ich spiele in einer Star Trek-Serie mit, Klingone. Ist das nicht geil? Und dann taucht er da auf, kriegt eine fette Maske über, kriegt so einen Anzug an, an dem man auch seine Körperstruktur nicht mehr sieht. Und dann wird auch noch seine Stimme verändert. Seht ihr das? Das ist mein Auge, was da zu Boden guckt und wieder hinguckt. Wie super ich zu Boden gucke und hingucke. Ich habe auch übrigens Klingonisch gelernt. Meine Lippen bewegen sich halt nur sehr schlecht, aber gut, dass ich das gelernt habe. Wie beschissen ist das denn?
Ja.
Also da ist ja, ich dachte schon, Geordi hätte es schlecht gehabt, dass er mit dem Augenband durch die Gegend laufen müsste und man ihn einfach nicht ordentlich erkennt, obwohl er der bekannteste war bei TNG in der Crew. Aber das ist ja richtig verarsche. Ach ja, und ich bin übrigens schwarz, spiel aber einen Weißen. Das ist total bescheuert, weil ich Albino bin. Übrigens ist auch der Albino die wichtigste Figur. Also als Schauspieler würde ich mir verarscht vorkommen.
Ja, es wirkte halt auch irgendwie so ein bisschen komisch.
Ja.
Es gelingt ihnen auf jeden Fall, den Prozessor da zu bergen und sie können ihn auch einbauen, aber...
Bemerken, die hungrige Kuh ist hat einen niedrigen Preis. Nämlich einfach nur Essen wird hingestellt und dann wird die Loyalität...
Ja, denn Core hat einfach mal eben bei KFC angehalten. So sieht es nämlich aus.
Breit gemacht.
Als ich die Klingonen...
Ja, Tyrell.
Als die sich da eben dann was nimmt, als sie hinter ihnen geht, hinter den Core geht und das sieht da halt aus wie so eine Hähnchenkeule, fand ich.
Ja, weißt du, was es ist? Das ist KFT. Kronos Fried Tark. KFT.
KFT. Ja. Stopped by KFT.
Mit Colonel Kang. Oh Gott. Ja, und genau, und auch sie scheint ihn zu verraten, was so offensichtlich ist.
Ja, auch da ist es irgendwie nicht gut rübergebracht. Ich dachte dann bloß, bringt sie ihn jetzt einfach um? Das hätte sie auch machen
können. Ja, genau.
Sie hätten mehr gehabt, also das ist... Ja, vielleicht wäre dann Vok wieder böse gewesen, weil Klingonen sich untereinander nicht töten.
Obwohl wir auch durch TNG und sowas wissen, so ist das eigentlich, wie man aufsteigt bei den Klingonen.
Ja, ne? Aber das ist ja jetzt nicht gerade der Weg von dem er ja folgt. Ja, er wird auf die Shenzhou gebeamt.
Erstmal will der Koff ihn töten und sie sagt, ha, ich habe eine bessere Idee. Und das ist auch komplett im Klingonisch. Die Feinde werden getötet und nicht... Ja, wir sperren dich hier hinten ein, da wo garantiert dich niemand findet.
Ja, aber wenn er jetzt irgendwie hätte kämpfen können, dann wäre ihm eine Ehre zuteil geworden.
Ich finde, das ist so Bond-böse wichtig. Hier, in dieser Kammer, mit den Haien und dem Laser, lass ich sie zurück und ich gehe jetzt raus.
Laserhaie.
In 20 Minuten sind sie tot. Das ist
ja sehr Bond-böse. Für uns so ist es halt irgendwie doof, weil halt klar ist, dass er daran nicht sterben wird. Allerdings ist halt die gedachte Bestrafung dadurch viel höher als der Tod, weil er halt nicht kämpfend sterben würde.
Ja, okay, kommt nicht ins
Tod. Sondern da halt einfach dann einfach so stirbt. Stirbt leise. Ja. Sie geht aber mit rüber. Heimlich. Ohne dass die auf dem Schiff merken, was dann repariert ist und wegfliegt.
Ja, sie hat einen Angriffsjäger, hat sie irgendwie besorgt. Irgendwas so, sagt sie. Also sie hat, glaube ich, einen Shuttle quasi von dem anderen Schiff sich geholt.
Und hat einen Plan, so wie sie ja sowieso eigentlich die besseren Pläne hat, wie sie ja eigentlich alles besser kann und weiß, da wurden wir darauf hingewiesen, doch mal darauf einzugehen, dass sie diejenige war, die schon ganz lange unter T'Kuvma gedient hat, dass sie eigentlich die angemessene Nachfolgerin gewesen wäre, aber dass T'Kuvma eben Vok gewählt hat, den er gerade mal 2 Minuten kannte und der einfach nur nach vorne getreten ist. Und Kuvma hat irgendwas in ihm gesehen, was sie jetzt auch sieht. Und deswegen stellt sie sich komplett hinter ihn. Ja, will halt seine starke Rückendeckung sein.
Ja.
Wo halt darauf hingewiesen wurde von Annika, dass es ja irgendwie schlecht hingeschrieben ist, weil es hätte auch einfach die starke Frau sein können.
Ja, dieser Umweg, der ist tatsächlich nicht nötig. Einfach, wozu den Wok noch haben? Aber der Wok geht jetzt auch auf eine eigene Reise.
Ja, denn sie sagt, ich habe einen Plan und der ist aber teuer. Denn er muss alles hergeben.
Ja, er hat ja eh nichts mehr. Er hat
nur sein Leben. Es muss ja noch.
Ja, er hat auch keine Ehre. Also, was kann er. Also, er hat keine Ehre. Er ist kein Mitglied eines Hauses. So wird er immer hier Wok, Haus von niemand. Haus auf niemand. Ja. Und ja, es hat er nur sein Leben. Das ist irgendwie das Einzige, was er noch.
Ja, irgendwas muss da noch mehr sein, was es halt irgendwie, was er bezahlen kann.
Du musst die Hummel aufgeben. Ja! Er wird genetisch verändert und sieht aus wie ein Mensch.
Oh. Also, das wäre für ihn wirklich sehr,
das wäre,
sehr
genau.
Schlimm.
Der. Okay, vielleicht, also ich. So könnten sie es wieder hindrehen insgesamt.
Mhm.
Hm. Und es scheint irgendwie so ein mystischer Ort zu sein, wo sie ihn hinbringen will. Also so hatte ich das
ja,
irgendwie
auch. Sie hat ja vorher schon gesagt, dass sie irgendwie Verbindungen zu diesem Haus hat, glaube ich. Und sie musste ja wählen zwischen einmal
Haus Mukai und
wie auch immer. Was. Die einen standen dafür, die anderen standen dafür. Die einen fürs Kämpfen?
Oder die halt Lügen. Die einen sind die Lügner, die für Ränke schmieden.
Mhm.
Und ja, auf jeden Fall.
Die dann die Ehrenhaften dann. Also eben die normal den klingonischen Weg hatten.
Genau. Und dann wurde
und sie gesagt, hat gesagt, dass sie nicht sich entschieden hat, sondern halt eine Brücke gebaut hat zwischen beiden.
Mhm. Ja. Und sie bringt ihn jetzt irgendwo hin.
Aber scheinbar zu der Pläne Ränke schmiedenden Seite.
Ich habe das nicht verstanden. Ja. Auch beim dritten Mal gucken war es mir insgesamt nicht klar, was das jetzt alles
sollte. Dann erklärt es sich ja vielleicht in den nächsten Folgen für uns.
Ja. Wir sind jetzt soweit mit der Handlung durch, ne?
Ja.
Ja. Dann wäre nur noch, also ich fand so den Aufbau der Geschichte, die Star Trek Sachen, das war alles in sich okay, ein bisschen zu esoterisch für mich. Aber die ganze Zeit wurden die Klingonen dazwischen geschnitten und das hat jeden Schwung aus der Föderationsgeschichte genommen, dass immer, wenn eine Szene beendet war, haben wir kurz zu den Klingonen geschaltet, gucken, was die Klingonen machen. Und das hat so Schwung rausgenommen einfach, dass man ständig abgeblockt wurde mit langweiligen Klingonen-Dialogen, die man lesen muss. Also dieses Lesen ist wirklich anstrengend.
Mhm.
Ja, weil es auch immer so ewig lange sind und sie reden einfach auch nur. Man kann auch, es gibt auch, sie machen nichts dabei. Sie stehen sich gegenüber und reden miteinander. Sie laufen nicht das Schiff, dass man nochmal auf den Hintergrund nochmal dabei achten kann.
Ja, könnte man sowieso nicht. Also wenn ich dann lesen muss, dann lese ich auch nur.
Aber dann wär's,
ich bin auch der schnellste Leser. Also ich muss immer zusehen, dass ich dann durchkomme, bevor dann die nächste Einblendung ist.
Ja, das hat Schwung rausgenommen und hat dem Ganzen auch jetzt nicht weitergeholfen. Und dass sie diese Pause eingebaut haben von den 6 Monaten, dieser Zeitsprung mit Burnham war ja sehr gut eigentlich. Auch, dass wir da jetzt ihre Gefangenschaft nicht sehen, das können wir nochmal irgendwann in Rückblicken sehen oder müssen wir auch nicht sehen.
Nee, bitte nicht.
Aber dass sie auch die Klingonen einfach mal auf Halt gesetzt haben. Ihr habt jetzt 6 Monate lang nichts gemacht. Das ist irgendwie ein bisschen, das ist schlechtes Erzählen.
Ja.
Da hätten sie was anderes mit denen machen können, aber nicht unbedingt 6 Monate habt ihr gehungert und habt gewartet. Blöd. Auch, dass diese Technologie mit dem Tarnen, was ja eigentlich auch eine Kerntechnologie bei den Klingonen ist und viel Taktik bei ihnen ist, dass man sich auf die Lauer legt und wartet, bis der Feind dann wiederkommt und dann enttarnen sie sich und kämpfen. Dass sie diese Kerntechnologie irgendwie 6 Monate lang vergessen haben und plötzlich alles in Wallung gerät, das ist irgendwie blöd. Hat mich wirklich sehr gestört.
Ja.
Okay, keine Meinung dazu. Wie fandest du die Folge?
Ist jetzt für mich ganz deutlich geworden, dass es wieder so ein, dass es auch diese Serie so was Episodenhaftes hat. Mhm. Es gibt halt wieder ein neues Problem. Also es wird ja auch ganz klar benannt, Burnham hat eine Aufgabe und die muss sie lösen. Und das schafft sie halt auch innerhalb dieser Folge.
Mit Wissenschaft.
Ja, es vernetzt sich halt so ein bisschen und das ist dann halt so das Angenehmere, was es halt dann auch spannend macht, dann weiterzugucken. Es vernetzt sich halt mit anderen Sachen aus der vorherigen Folge und es gibt halt auch weiterhin Sachen in die nächste Folge. Aber eigentlich die Kernaufgabe für diese Folge, die Mine wird angegriffen, wir müssen sie verteidigen, ist gelöst.
Ja, stimmt. Es gibt, das ist auch eine fast schon klassische Storystruktur. Es gibt einen A-Plot, Mine wird angegriffen, müssen dahin. Mhm. Und B-Plot, der erstmal scheinbar gar nichts damit zu tun hat, erforscht das Viech. Oh nein, und der B-Plot bringt etwas zutage, was im A-Plot gebraucht wird und so. Löst sich dann die Folge auf. Das ist sehr Star Trek-typisch irgendwie. Ja, okay, muss ich dir nicht erklären. Das war's vermutlich, was ich sagen wollte.
Ja, ansonsten fand ich das auch spannend, auch diese Folge. Ja, genervt hat mich jetzt nicht großartig irgendwie was. Ja, es ist für mich anstrengend immer zu lesen, aber mich hat das auch nicht groß rausgebracht, dass dann die Klingonen dazwischen geschnitten wurden.
Jetzt könnte man noch mal ganz kurz so ein bisschen spekulieren. Wir wissen, dass dieser Antrieb nicht, also der Antrieb scheint ja jetzt sehr gut zu funktionieren. Es gibt erstmal keine, sind hin und her gesprungen, auch relativ schnell. Und das hat geklappt. Warum wird der Antrieb in der Zukunft nicht mehr weiter verwendet werden?
Also wir haben ja schon gesehen, dass eben dieses Tier, Ripper, arke Mitleidenschaft gezogen wird davon. Sie müssen, scheinbar verbrauchen sich diese Sporen ja irgendwie, die müssen sie nachproduzieren. Ja. Wenn sie dann da ja auch dieses den Ripper da bei Laune halten wollen oder mindestens am Leben halten wollen, muss der da ja auch mit denen versorgt werden. Das heißt, sie haben dann halt jetzt auch jemanden, der die einfach so auch verbraucht. Ja, und sie brauchen es halt als Antrieb. Das heißt, sie müssten jetzt irgendwie gucken, dass sie das nachproduzieren. Ja, und sie haben halt nur diesen einen Ripper.
Ja.
Wo natürlich auch unklar ist, ja, wie.
Ja, ich glaube.
Wo kommt der her? Das wird wahrscheinlich nochmal irgendwie geklärt werden.
Ja.
Also hatten sie den vorher schon, kommt er von der Erde und ist halt irgendwie ein. Ja, es muss irgendwie ein natürliches Tier sein, weil wenn es mit dem reagiert, was das ganze Weltraum durchzieht, dann muss es halt auch irgendwie einen natürlichen Ursprung haben. Wenn sie das halt weiter auf andere Schiffe anwenden wollen, müssen sie halt mehr von diesen Tieren haben. Gibt es da was, oder ist es eine völlig aussterbende Spezies, oder war vielleicht nie so sehr verbreitet und wurde von Herogen gejagt oder so?
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass sie einfach nicht nochmal so ein Viech finden und das Viech dann einfach aufgebraucht ist in den nächsten Folgen, stirbt, weil das irgendwie leidet, Einsamkeit, Nippelklemmen, Klemmen zu Tode. Meine Sorge ist, dass sie daraus eine ethische Diskussion machen. Dürfen wir dieses Tier quälen, nur damit wir schnell reisen können?
Ja, das wird auf jeden Fall irgendwie kommen.
Ja, aber das finde ich, also das ist eine ganz dämliche Diskussion. Weil das schnell, also was soll denn da für ein Argument kommen, bitte? Erstmal töten sie das Tier nicht und sie quälen es, ja, oder es tut ihm weh. Aber das ist ja auch nur eine Frage der Technik, vielleicht kann man das ja auch nochmal umgehen. Wenn wir einfach rausgefunden haben, wie das Ding funktioniert und man kann ja vielleicht auch einen Supercomputer erschaffen. Also Supercomputer begegnen sie ja häufiger in der Galaxis, die diese Übersetzungsleistung macht oder eine Art, die Sachen einzuspeichern, fixe Punkte. Und auch, also wir haben jetzt auch kein Problem damit, dass Millionen Tiere für unser Essen sterben. Aber jetzt sollen wir, also jetzt wir als heutige Menschen, sollen jetzt damit ein Problem haben, dass das arme Tier Nippelklemmen angesteckt bekommt und dann mit dem Mitleiden. Das sehe ich nicht. Also das hat auch keinen Bezug zu unserer Welt. Insofern habe ich davor ein wenig Angst, was damit passiert. Wie sie das erklären, dass dieser Antrieb doch nicht so geil ist.
Ja.
Er ist ja besser als Transwarp sogar. Weil auch bei Transwarp, das ist einfach nur schnelles Reisen, aber es ist nicht sofortiges Dasein, sondern auch ein Kubus braucht halt eine Zeit lang, bis er im Alpha-Quadranten ist zum Beispiel. Insofern macht mir das ein wenig Sorgen. Ich möchte gerne mehr von der Crew sehen und dem Zusammenspiel der Leute. Mhm. Denn auch diese, da sind wir gar nicht so drauf eingegangen, auch dieses Zusammenspiel zwischen dem Arzt und Stamets, das fand ich ganz interessant. Die haben sich ja so ein bisschen angegiftet gegenseitig. Die hatten so eine McCoy-Spock-Beziehung, schien mir.
Mhm.
Und davon würde ich gerne mehr sehen und jetzt nicht auch noch ständig die Angst haben, oh, nächste Folge könnte jemand sterben. Das finde ich, bei so wenig Leuten finde ich es blöd, wenn die uns nicht noch mehr Leute vorstellen. Dann auch noch die Bekannten uns wegzunehmen. Nee.
Wo wir sowieso so langsam die Namen lernen.
Ja, also jetzt weiß ich, dass die Landry heißt, super. Und jetzt brauche ich es nicht mehr.
Was übrigens bei den anderen Serien immer sehr geholfen hat, dass man schnell die Namen wusste, dass sie uns immer gezeigt wurden.
Im Vorspann.
Im Vorspann. Stand ja immer dabei, wer ist. Da können wir jetzt noch auf Annika verweisen, könnten wir sie gebrauchen, wenn sie das immer ein bisschen mehr geguckt hat, kann sie bei den Serien, oder macht sie es sehr gerne, dass sie bei den Serien, bei Game of Thrones macht sie es dann immer, welcher Schauspieler nun gerade welche Rolle ist.
Was mir
immer völlig egal ist. Das hat sie auch schon gemacht, als wir zusammen geschaut haben. Wie weit kommt ihr?
Ja, genau.
Ich bin bis zum Ende gekommen.
Das ist wie das Kind in der Klasse, was gut in Mathe war und dann immer gefragt hat nach den Mathe-Klausuren. Und was habt ihr für eine Note? Was habt ihr für eine Note? Frische! Weißt du,
nein, so schlimm ist das natürlich nicht. Aber
das sagst du jetzt so nicht.
Wäre ja eine nützliche, gut zu gebrauchende Fähigkeit.
Ja, wir
damit wir besser die Namen lernen.
Genau, wir setzen
wir können es ja nicht gut merken.
Wir setzen ja auch Nippelklemmen an. Und mal gucken, ob wir sie anzapfen können, ihre Fähigkeit.
Sie muss Alter, wir müssen nur das entsprechende Skript finden. Und das dann sichtbar machen auf unseren Bildschirmen.
Nächste Folge setzen wir sie einfach mal in die Badewanne mit ein paar Pilzen. Und dann gucken wir mal, ob wir dadurch besser die Namen können.
Okay.
Und vielleicht kriegen wir es hin. Okay, genau, nächstes Mal dann mit Folge 5, dessen Titel ich nicht weiß. Und
Achso, noch ein ganz bisschen abschließend. Sie konnten es ja auch nicht so gut machen, die Namen in die
Credits, in
vorne Intro. Reinzupacken ins Intro. Weil ja auch jetzt ganz schnell welche gestorben sind. Also die immer da vorne im Intro standen, waren auch über mindestens die Staffel safe.
Ja, stimmt.
Also wenn da mal irgendwie jemand weggegangen ist, dann war das ja immer erst zum Ende der Staffel. Und dann waren sie ja auch oft nicht tot, sondern einfach nur gerade lange weg.
Mhm.
Beverly Crusher oder Cass bei Voyager war dann irgendwann mal endlich weg. Kam noch 2-3 Mal viel wieder. Hat ihnen ganz viele Lichtjahre geschenkt und war dann aber auch wieder weg. Also das war ja schon immer ein sicherer Anzeiger dafür, dass die Leute nicht sterben. Und Tasha Yar ist die Ausnahme dann. Die stand nämlich, glaube ich, zu Anfang auch vorne mit drin.
Ja,
war dann
die ganze erste weg. Staffel auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und während dann immer das Guest-Staring, das stand ja auch mal, das war, wusste man auch, okay, die taucht nie, nicht mehr auf, der wird diese Folge wieder verschwinden. Weil es ja ein ganz, also bei den klassischen Star Treks war es ja
ein Ensemble. Whoopi ist ab und zu mal wieder aufgetaucht halt, ne?
Hm?
Whoopi ist immer wieder mal aufgetaucht.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Bis zum Ende nicht gestorben. Die könnte ja jetzt auch hier.
Die könnte da auch unterwegs sein, aber ja. Nee, da war sie vielleicht im Nexus schon.
Nee, die waren ja nur ganz kurz im Nexus, weil die nur gestriffen hat. Was ist die Rasse der Zuhörer? Sie war auch auf der Erde schon also schon 1700 irgendwas war sie auf der Erde. Und hat Mark Twain. Ach, egal. Aber.
Ja.
Naja, gut, Whoopi Goldberg kann man jetzt auch nicht mehr hinpacken, denn Whoopi sieht doch heutzutage sehr anders aus als damals. Schlechte Phase gerade gehabt.
Nächste Folge, hast du gerade gesagt, du weißt den Titel nicht.
Ich weiß den Titel nicht, aber man sieht immer, ich habe immer so Vorspänne gesehen, die bislang, also so ein nächstes Mal,
ja.
Und das hat nie gestimmt bislang.
Ja, okay. habe ich noch nicht gesehen. Die kommen nach Netflix, oder?
Ich weiß nicht, ob ich sie auf Netflix, ich gucke ja auch immer noch auf Englisch, aber dann gucke ich es halt früh morgens um 6, dann, wenn es in den USA gerade ausgestrahlt ist. Da ist es hinten dran. Aber bislang hat das noch nichts mit den nächsten Folgen zu tun gehabt, sondern das ist so, irgendwann in dieser Staffel passiert Folgendes.
Okay.
Soll ich dir erzählen, was da diesmal war?
Okay, gut. Hast du schon die Talking Star Trek Sache gesehen? Nee, ja auch nicht. Also mit einmal kam das dann letzte Woche schon, hatten wir das dann mit einmal gesehen. Aber haben wir noch nicht weiter geguckt. Das war mir dann so anstrengend auch irgendwie.
Ach, weil es auch dann noch komplett auf Englisch ist.
Und ja, das auch, aber deswegen war es nicht, sondern irgendwie.
Wir hätten sie auch übersetzt haben können. Also.
Ja, aber das hatte irgendwie zu wenig Star Trek Flair, fand ich. Das war halt so.
Den nicht ins Studio
gebeamt? Walking Dead irgendwie nachgemacht und Oder Talking Dead dann in dem Fall.
Man kriegt auch nie, also man kann zwar nette vielleicht Hintergrundinformationen, weiß nicht, ich hatte irgendwann mal gelesen, ja, dass dann die Philippa, also die Yeo, hatte gesagt, ja, dass ihr Captain auch eine Kriegsvergangenheit hat bei den Talking Track oder ich weiß nicht, wie heißt es jetzt? After Track, genau. After Track und dass sie kriegserfahren ist. Ja, okay, schön. Haben wir jetzt alles leider nicht gesehen und interessiert uns jetzt auch nicht. Und ansonsten gibt es auch keine kritischen Fragen an die Personen, die da auftauchen. Das ist halt alles nur Werbemaßnahme. Insofern gucke ich das auch nicht. Und
ja.
Gut, bis nächsten Mal dann.
Bis zur nächsten Woche, wenn wir wieder STD besprechen.
DSC. Es ist weiterhin DSC. Man sagt ja auch nicht STY, STV. Für Star Trek Voyager, sondern es ist VY, ist die offizielle Abkürzung. Und Enterprise ist nicht STE, sondern ENT. Genau, nur TOS ist halt The Original Series. Das macht auch keinen Sinn. Wollen wir singen?